Auf einmal hörte ich einen lauten Knall und das Board legte sich auf die Seite. Ich bin rübergeflogen, einmal auf meine Instrumententafel, mit der Schulter ziemlich hart drauf gelandet. Dann knirschte es richtig lange und laut und dann knallte es nochmal und dann richtete sich das Board wieder auf. Und mein erster Gedanke war, scheiße, du bist doch an Land gespült worden, du hast verschlafen. Ich mache solche Touren auch, weil ich Bock auf Abenteuer habe oder auf spannende Momente oder auch mich selbst in besonderen Situationen zu erleben. Mein Gedanke war nur, ich sehe jetzt 3 Monate keinen Mensch. Da mal so ein bisschen auf sich selbst zurückzufallen und wieder ein Gespür für sich selbst zu bekommen und auch diese Empfindung mit sich selbst auszumachen, das ist wirklich hilfreich. Sich selbst überhaupt auch erstmal die Zeit zu geben, mit sich selbst ins Gespräch zu kommen.
Moin, heute ein ganz besonders kräftiges Moin, weil in dieser Folge 2 Norddeutsche zusammenkommen. Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und der andere Norddeutsche in der heutigen Folge, das ist Michael Walter. Michael hat gerade sich was Großes vorgenommen und zwar mit dem Stand-Up-Paddleboard über den Atlantik zu paddeln. Von dieser Reise wird er uns heute erzählen. Er wird uns auch davon erzählen, wie das ist zu scheitern. Denn so viel vorweg, er ist nicht angekommen, drüben auf der anderen Seite des großen Teiches. Insofern, ja, geht es heute auch um das Scheitern, es geht um den Umgang mit dem Scheitern und die Frage, ob wir vielleicht manchmal das auch zulassen sollten, dass wir Dinge nicht zu Ende bringen. Es geht um das Gefühl, ganz alleine zu sein, da draußen auf dem großen Ozean. Wie war das für Michael, als er auf einmal aus dem Mobilfunknetz raus war und keine normalen Anrufe mehr tätigen konnte? Wie geht das überhaupt mit einem Stand-Up-Paddleboard über den Atlantik zu fahren? Was ist das für ein Board, mit dem man da aufgebrochen ist? Welche Technik ist nötig, damit so ein Unterfangen auch so sicher wie möglich ist? Wir sprechen über 8 Meter hohe Wellen und eine Nacht, in der es kräftig gerumst hat. Natürlich erfährst du in dieser Folge auch, warum Michael immer wieder aufbricht auf solche Abenteuer. Wir gehen jetzt gleich rein in das Gespräch mit Michael Walter, schnall dich schon mal an, atmen vorher aber noch einmal tief durch. Normalerweise läuft an dieser Stelle eine kurze Werbung, die die Produktion dieses Podcasts, die Recherche, die Aufnahme, die Postproduktion, die Server, auf denen dieser Podcast veröffentlicht wird, die einzelnen Folgen, die das alles zumindest teilweise refinanziert. Es läuft aber nicht immer eine solche Werbung. Denn Werbepartner gucken natürlich zum einen auf die Reichweite eines Podcasts, haben aber mittlerweile auch eine immer größere Auswahl an Podcasts. Das geht den Werbepartnern genauso wie uns, die wir Podcasts gerne hören. Es gibt einfach immer mehr Podcasts. Und es gibt auch immer mehr Podcasts, die viele Leute erreichen, in denen aber gar nicht so viel gesagt wird, was ja völlig legitim ist, weil es Unterhaltungspodcasts sind, weil diejenigen, die diese Podcasts machen, einfach einer Menge Leute bekannt sind. Podcasts, die in einer Nische stattfinden, sei das die Nische Reise, sei das die Nische Outdoor und Abenteuer oder die Nische Persönlichkeitsentwicklung, sind dann oft in dieser Nische sehr erfolgreich, konkurrieren aber zum einen um HörerInnen und zum anderen um WerbepartnerInnen mit Podcasts, die einfach eine Menge mehr Leute erreichen. Der Frei-Raus-Podcast erreicht jede Woche einige tausend Menschen und ich bin super dankbar für jeden, der reinhört in diesen Podcast. Ich mache diesen Podcast unheimlich gerne mit ganz, ganz viel Leidenschaft und es ist ja nicht nur der Podcast, es ist auch der begleitende Newsletter, in den ich jede Woche eine Menge Arbeit stecke. Es poppt aber auch immer mal wieder die Frage auf, wie lange kannst du das so noch machen? Deshalb möchte ich dich heute bitten, dass, wenn du diesen Podcast gerne hörst, jemandem davon erzählst, ihn einfach weiterempfehlst. Das kannst du tun, indem du den Link zu dieser Folge jemandem anderen per WhatsApp oder über einen anderen Kanal schickst oder den Link zur Podcast-Show, also zu der Sendung an sich, teilst. Was auch eine große Hilfe ist, ist den Podcast zu bewerten. Bei vielen Plattformen geht das, ihm im besten Fall 5 Sterne zu geben. Manchmal kann man sogar auch noch einen kleinen Kommentar dazu schreiben. Und es gibt eine weitere Möglichkeit, die natürlich besonders dazu beiträgt, dass weitere Folgen des Freiraus-Podcasts erscheinen können, und zwar den Podcast mit einem kleinen monatlichen Betrag zu unterstützen. Das geht ganz einfach über die Seite Steady. Alle Infos dazu, wie das funktioniert, aber auch Infos dazu, wie du PayPal für eine monatliche Unterstützung oder eine Einmalspende nutzen kannst, die findest du auf christoförster.com/freiraus. Außerdem in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Sorry für diesen kurzen Einschub, aber ist wichtig und ich würde mich aber freuen, wenn wir uns weiterhin hören. Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Ja, lass uns mal quatschen über das Stand-Up-Paddeln, über den Atlantik, über große Projekte und dann auch gerne darüber, was wir von den großen Projekten mitnehmen können. Das ist mir immer ganz wichtig, dann auch ins Kleine rein, ne? Für ja. Unseren Alltag, weil nur das große Bestaunen, ja, die wenigsten machen das ja dann selbst, die ganz großen Dinger, dann sitzen dann da und denken, wow, würde ich auch gerne oder wie toll. Aber was bedeutet das denn für uns? Vielleicht kommen wir da so ein Stück weit hin.
Ich kann dich ein bisschen beruhigen. Bei meinem letzten Projekt haben die meisten gesagt, auf gar keinen Fall. Also von daher, wow, das will ich auch. Kam da selten, ne?
Ich bin ja auch, und wir müssen auch da aufpassen, dass wir nicht zu sehr in Nerd-Talk abgleiten. Ich bin ja selbst ein begeisterter Stand-Up-Paddler.
Ja,
bin wenigstens mal nach Helgoland gefahren mit dem Stand-Up-Paddleboard.
Richtig gut.
Und hatte da aber schon auch so ein kleines Begleitboot hinter mir. Das hattest du nicht auf deiner großen Tour jetzt. Aber das ist schon was, wo die Leute sagen, okay, das reizt mich jetzt nicht so in die Vorstellung. Ja. Und dann über den Atlantik, das ist so dein großes Projekt jetzt gerade gewesen. Du bist noch gar nicht allzu lange wieder zurück. Genau. Von der Tour über den Atlantik, die, nehmen wir das direkt vorweg, dich dann gar nicht über den Atlantik geführt hat. Wie weit bist du gekommen?
Ja, genau, das ist leider auch deutlich kürzer gewesen, als ich gedacht habe. Ich bin in Portugal gestartet. Mein Ziel war es eigentlich, 6000 Kilometer bis nach Französisch-Guayana in Südamerika zu paddeln. Ich wollte von Kontinent zu Kontinent. Das war für mich wichtig, weil ich irgendwie davon ausging, ich bin eigentlich Jurist. Vielleicht kommt da so ein bisschen diese Splinigkeit her, dass ich gedacht habe, nee, eine Atlantiküberquerung ist wirklich von Kontinent zu Kontinent. Die startet man nicht auf einer Insel. Und natürlich liegen die Kanaren zum Beispiel auf dem Weg. Da gibt es ja auch einmal im Jahr eine Ruderregatta. Und für mich war es trotzdem wichtig, in Europa zu starten. Und leider hat mich dann die Reise tatsächlich nur von Europa bis zu den Kanaren geführt, weil ich vor Fuerteventura einen Container, oder wahrscheinlich war es ein Container, mit meinem Board getroffen habe. Und ich dann so starke strukturelle Schäden an Bord hatte, dass ich die Reise da abbrechen musste. Es waren deswegen nur 1200 Kilometer statt 6000. Aber es waren trotzdem viele sehr, sehr beeindruckende Erlebnisse, die ich da sammeln konnte. Und ich würde auf jeden Fall nichts zurückdrehen wollen. Das war eine richtig interessante und lehrreiche Zeit.
Wahrscheinlich ein Container. Warum kannst du es nicht genau sagen? Nimm uns mal mit rein in die Situation. Wie hast du die erlebt?
Also ich hatte gegen 19 Uhr an dem Abend ein Gespräch mit SternTV. Wir haben eine kleine Aufzeichnung gemacht und ich habe mich dann danach kurz nochmal hingelegt. Ich habe mich nochmal in meine Kabine, in meinem Board gelegt, um ein bisschen zu schlafen. Ich war noch relativ weit von der Küste Fuerteventuras weg. Ich wollte eigentlich in der Nacht um die Südspitze der Insel rum. Und so Landnähe ist mit diesen Booten oder mit diesen Boards immer ziemlich kritisch. Also ich habe ja für die Reise ein ehemaliges Offshore-Ruderboot umfunktioniert zu einem Stand-Up-Paddleboard. Und diese Boote sind sehr seetüchtig, aber auch etwas größer und höher. Und das heißt, wenn man zum Beispiel auflandigen Wind hat, dann kann einen der Wind relativ schnell auf die Küste schieben, ohne dass man was dagegen unternehmen kann. Und deswegen hält man sich ganz gerne von der Küste fern. Und vor allen Dingen, wenn man schläft, weil man natürlich dann, wenn man sich eine Stunde hinlegt und schläft und vielleicht 1-2 Seemeilen treibt in der Zeit, natürlich vermeiden möchte, dass man bei einem kleinen Winddreher irgendwo an die Küste gespült wird. Und ich war also gegen 19, 20 Uhr noch relativ weit draußen und habe gedacht, naja, du näherst dich heute im Laufe des Abends immer näher der Insel an. dann geh mal lieber jetzt nochmal eine Runde schlafen, leg dich nochmal ein bisschen hin. Und dann wollte ich eigentlich gegen 22, 23 Uhr weiter paddeln. Da war nochmal eine kleine Live-Schalte mit Stern-TV geplant. Und dann wäre ich so in die Nacht weitergepaddelt und hätte mich an der Südspitze vorbeigekämpft. Naja, und dann lag ich in meiner Koje und im Schlaf hat man ja kein echtes Zeitgefühl. Auf einmal hörte ich einen lauten Knall und das Board legte sich auf die Seite. Ich bin rübergeflogen, einmal auf meine Instrumententafel, mit der Schulter ziemlich hart drauf gelandet. Und dann knirschte es richtig lange und laut und dann knallte es nochmal und dann richtete sich das Board wieder auf. Und mein erster Gedanke war, scheiße, du bist doch an Land gespült worden, du hast verschlafen, weil die Mechanik nahezu identisch war. Also wenn so ein Boot auf Land läuft, dann kommt erst das Schwert auf den Boden. Das Schwert sorgt dann dafür, dass das Boot querschlägt und sich auf die Seite legt. Und wenn es dann theoretisch über irgendeinen Felsen rübergerutscht ist, richtet es sich erstmal wieder auf und treibt weiter Richtung Küste. Und ich habe dann aber gemerkt, nee, ich habe einen kurzen Blick auf die Uhr geworfen. Ich hatte gerade mal eine Viertelstunde geschlafen. Ich kann nicht so dicht ans Ufer getrieben sein. Ich hatte noch 1000 Meter Wasser unter mir. Und dann bin ich hoch an Deck und habe mich erstmal umgeguckt, ob da ein Schiff in der Nähe ist, ob irgendwas mich quasi überfahren hat. Und es waren keine Lichter zu sehen, es war nichts zu sehen. Es war auch schon sehr dunkel. Aber man sieht nachts auf dem Wasser eigentlich relativ gut, weil man ja kein störendes Licht hat. Und dann habe ich angefangen, die Schäden zu sichten und oberflächlich betrachtet habe ich vor allen Dingen an der Kabine vorne an so einem kleinen Überhang ein richtig großes Stück rausgebrochen. Ich sage ganz bewusst rausgebrochen, weil sich da ziemlich sicher was hintergehakt hat und ein Stück wirklich weggebrochen hat. Das ist keine Druckstelle. Ich bin jetzt kein Materialwissenschaftler, aber ich habe so viel Ahnung von Laminaten. Ich bin Regattasegler, ich habe oft genug gebrochenes Laminat gesehen. Also es sieht ziemlich deutlich danach aus, dass da was rausgebrochen
ist. Das war aber oberhalb der Wasseroberfläche.
Deutlich oberhalb der Wasseroberfläche. Also meine Theorie ist, und das ist halt nur eine Theorie, ich habe mit dem Schwert einen Container getroffen, das Boot hat sich auf die Seite gedreht, hat sich dann mit diesem Überhang hinten irgendwo hintergeklemmt, das hat dann gehakt und das Boot wollte sich aber wieder aufrichten durch seine eigene Dynamik, dann knallte es laut das zweite Mal und dann ist es wieder hochgekommen. Ich habe auch rote Lackspuren am Boot, das ist definitiv kein Blut, weil einige Leute sagen, ich hatte da einen Hai angegriffen, sondern es ist definitiv Lack. Und also, ob es ein Container war oder ob es eine fast versunkene Stahlsegeljacht war. Aber ich würde sagen, es war irgendein menschengemachter Gegenstand aus einem sehr harten Material, wahrscheinlich Stahl, das hörte man am Aufprall, dass es einfach sehr hart war. Das war definitiv kein Wal oder kein nichts Natürliches. Und es muss was Großes gewesen sein und damit es schwimmt, muss es irgendwie eine Luftblase drin gehabt haben. Und irgendwie kann man sich das so ein bisschen zusammenreimen, ob das jetzt ein 20-Fuß-Container, 40-Fuß-Container oder nur irgendein Gestell war, was irgendwas beinhaltete oder eine Stahlpalette, die irgendwo noch einen Wasserkanister, keine Ahnung. Also irgendwas muss ja geschwommen haben und trotzdem war es hart. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es was Containerartiges war. Genau. Und ich war dann ja sehr ufernah, also es waren 15 Seemeilen bis zum nächsten Hafen. Und dann bin ich erstmal, musste ich eine Entscheidung fällen. Und ich habe dann überlegt, ob ich weiter paddle, direkt und einfach so ein bisschen darauf ankommen lasse und einfach alle Schotten durchgehe und so weiter.
Aber wenn man dann. Die Funktion war nicht beeinträchtigt in dem Moment.
Also das Schwert hat sich quasi in seine Teile aufgelöst. Und wenn sich so ein Schwert auflöst, dann spaltet es sich auf und fasert sich so auf wie so ein Fächer fast. Und die Kilometer Richtung Ufer zu paddeln waren sehr, sehr anstrengend. Also ich hatte meine Schulter ein bisschen angeschlagen durch den Aufschlag in der Kabine und das Schwert war halt nicht mehr stromlinienförmig und deswegen war das schon eine längere Reise dahin und es war deswegen auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung, erstmal weiter zu paddeln, erstmal Richtung Ufer zu paddeln. Die Alternative wäre gewesen, ich springe ins Wasser, säge das Schwert unterm Boot ab. So habe ich das schon bei diversen Katamaranen gemacht, wenn man mal in den schwedischen Schären zum Beispiel Kontakt zu Felsen hatte. Und dann kann man auch weiterfahren, nur wenn so ein Schwert so stark beschädigt ist, weiß man ja nie so ganz genau, was sich ansonsten am Boot für Beschädigungen entwickelt haben. Der Schwertkasten, der durch so ein Boot durchführt, wo das Schwert quasi geführt wird, ist natürlich eine gut verstärkte Stelle. Und auch gerade die Hersteller dieser Boote, die Firma Rannoch in England, die wissen schon sehr gut, was sie da bauen. Die wissen auch um die Verantwortung, die sie damit haben. Und trotzdem weiß man es ja nie. Also bei einem Serienboot hätte ich vielleicht irgendwie gedacht, naja, also bei einem Großserienboot, ich verlasse mich so ein bisschen drauf, wobei das auch haarsträubend ist. Es gibt auch viele Serienboote, denen schon mal der Kiel abgefallen ist bei irgendwelchen Segeljachten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Für mich war da relativ schnell klar, ich muss, um es richtig seriös zu sichten, erstmal an Land fahren. Das habe ich auch gemacht und bin dann nachts gegen, ich glaube, 1 oder 1:30 in Puerto del Rosario angekommen, auf Fuerteventura, und habe mich dann da an den Steg gelegt, habe erstmal 1-2 Stunden geschlafen und am nächsten Tag habe ich dann angefangen, die Schäden zu sichten. Und da wurde mir relativ schnell klar, dass ich so nicht weiterfahren kann. Das ist ein bisschen komisch, denn es führt zu so einer absurden Situation. Wenn mir das 1000 Kilometer später auf dem Atlantik passiert wäre, wäre ich nicht in den Hafen gefahren, weil keiner da gewesen wäre.
Was hättest du gemacht dann?
Dann hätte ich, definitiv wäre ich einfach weitergepaddelt. Denn es war definitiv keine Situation, um jetzt einen Seenotalarm auszurufen und mich da abbergen zu lassen. Das Boot war komplett schwimmfähig, es war ja alles gut.
Hättest du so ein Ersatzschwert dabei gehabt?
Ersatzschwert nicht, aber ich hätte das Schwert unten absägen können und ich hätte noch ein Stück rausschieben können. Ich hätte definitiv viel Teil des Schwerts verloren. Ich denke mal, locker 50 Zentimeter hätte ich verloren. Aber ich hätte bestimmt immer noch so 20, 30 Zentimeter gehabt. Das wäre nicht ideal gewesen. Aber eigentlich braucht man bei diesen Booten auch nur bei wenigen Bedingungen wirklich ein Schwert. Es ist manchmal ganz hilfreich, wenn man nachts zum Beispiel schlafen möchte und man ist in der Nähe von einer Schifffahrtslinie und man möchte nicht in die Richtung der Schifffahrtslinie treiben, dass man so ein Schwert runterlassen kann. Man kann im Notfall aber auch einfach sagen, dann bleibe ich halt eine Stunde länger wach, muss besser Ausschau halten und paddle im Notfall einfach vor einem Schiff weg. Also man kann da Lösungen finden. Die sind oft schwierig und schwieriger. Aber das wäre jetzt kein Grund gewesen, mich abbergen zu lassen. Das auf gar keinen Fall. Aber dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte zu gucken, musste ich sie natürlich ergreifen. Denn was man bei solchen Touren, du kennst es ja auch, du machst ja auch doch ziemlich aufsehenerregende Geschichten zum Teil. Was man nicht vergessen darf, ist, dass ja der Grad zwischen, das ist eine echte Herausforderung und der Typ ist völlig irre, der ist ziemlich gering. Und ich mache jetzt seit 38 Jahren sehr, sehr aktiv Wassersport. Ich habe mit dem Segelsport mein Geld verdient zwischendurch. Und ich habe noch nie einen Rettungskreuzer gebraucht in meinem Leben. Und das würde ich gerne so beibehalten. Das zeigt für mich auch so ein bisschen, dass ich ein relativ ordentliches Risikomanagement habe. Und das ist mir auch wichtig, denn ich möchte kein irrer Spinner sein, sondern ich mache Aktionen, die mich an meine Grenze bringen und die auch spannend zu verfolgen sind. Aber ich mache die verantwortungsbewusst. Und dazu gehört halt auch, dass man, wenn sich die Möglichkeit bietet, man Schäden sichtet. Und das führt leider auch zu der Entscheidungsmöglichkeit und damit auch zu der Entscheidungspflicht. Kann ich mit diesen Schäden auf eine 4.800 Kilometer lange Weiterreise gehen oder nicht? Und da verlassen sich natürlich auch Freunde, Familie und auch Sponsoren mit drauf. Und die verlassen sich auf mein Urteil. Und da wäre es in meinen Augen sträflich gewesen zu sagen, ich mache jetzt einfach weiter, das klappt schon irgendwie. Aber wenn ich das irgendwie in der Mitte des Atlantiks gehabt hätte, hätte ich die Wahl nicht gehabt, dann hätte ich mit den Möglichkeiten, die ich gehabt hätte, die Schäden grob mir angeguckt. Hätte vielleicht hier und da ein bisschen Epoxyharz reingegossen. Ich hatte natürlich was dabei. Aber eine größere Konsequenz wäre dann wahrscheinlich nicht gefolgt. Und das ist irgendwie die Absurdität dieser Geschichte.
Folgt dein Entscheidungs-, dein Risikomanagement einer bestimmten Struktur? Oder ist das eher intuitiv, bauchgetrieben? Also intuitiv beinhaltet ja immer all die Erfahrungen, genau, die du gesammelt hast in vielen, vielen Jahren, vielen Stunden auf dem Wasser.
Also ich glaube, die Szenarien auf dem Wasser sind so dynamisch, dass man da jetzt keinen Katalog durchgehen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, Punkt A ist erreicht, Punkt B ist erreicht, Punkt C ist erreicht. Aber es gibt natürlich auf jedem Boot und auf jedem Board neuralgische Punkte, auf die man achten muss. Das ist immer die Ruderanlage und der Schwertbereich. Wenn die beiden Bereiche irgendwo betroffen sind, ist immer schon größere Vorausschau irgendwo oder sollte man doch sehr, sehr aufmerksam bleiben. Weil das die beiden neuralgischen Punkte sind, die immer für eine gewisse Anfälligkeit von Booten sorgen. Und natürlich auch die mentale Belastung dabei. Und wenn man so eine Tour macht, dann ist es ja nicht so, dass man selbst so völlig tiefenentspannt ist und sagt, naja, es ist ja eine easy Nummer und ich paddel hier mal locker eben rüber. Zum Teil musste ich das vor der Reise auch nach außen hin so verkaufen, denn ich wurde relativ oft darauf angesprochen, musste mich auch rechtfertigen vor Freunden, Bekannten und so weiter. Und dann wirkt es oft so, weil ich diese Tour rechtfertige und auch sage, naja, die Risiken sind überschaubar, als ob ich davon ausgehen würde, dass die Tour ein Kinderspiel wäre. Das ist mir völlig klar, dass das nicht ist. Sondern mir war völlig klar, dass sowas passieren kann. Und ich muss auch sagen, dass dieser jetzige Unfall meiner eigenen Risikoeinschätzung durchaus recht gibt. Denn diese Boote sind unglaublich stabil. Das Boot schwimmt ja immer noch und ist ja nun nicht untergegangen. Aber es ist halt so, dass man bei all diesen Erwägungen dann immer ein bisschen im Auge behalten muss, was kann passieren und ist es wirklich sinnvoll, damit jetzt auf eine längere, weitere Reise zu gehen. Und wenn ich jetzt noch 200 Kilometer gehabt hätte oder 1000 oder 2000, da hätte ich mir das vielleicht überlegt. Aber nicht bei 4800 Kilometern in dem Bereich, wo auch kein Rettungshubschrauber mehr hinkommt. Und deswegen war das im Endeffekt die einzig logische Konsequenz. Das ist eine Art Ausschlusskriterium. Und ich hatte gerade kurz einmal angerissen, die mentalen Themen gehören auch mit dazu. Wenn ich bei so einer Reise, die mich ja schon auch mental an meine Grenze vorher bringt, während alles normal läuft, wenn ich dann noch einen Zusatzfaktor, eine Zusatzbelastung dazu bekomme, dann ist das auch schnell zu viel. Also es gibt immer so einen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und wenn man bei 8 Windstärken, die ich zwischendurch mal hatte, versucht zu schlafen und der Treibanker liegt draußen und das Boot ruckt immer in diesen Treibanker und es knirscht und knarzt alles und das Wasser schießt draußen vorbei und man hört draußen immer die brechenden Wellen am Boot vorbeirauschen, kann ja gar nicht einschätzen, wie dicht und wie weit weg die sind. Dann überlegt man sich sogar schon im Normalzustand, na, dieser Treibanker, der ist jetzt gerade an 2 Klampen befestigt. Wie halten die wohl? Die eine Klampe ist genau da, wo die beiden Batterien sitzen. Die andere ist da, wo der Meerwasserentsalzer sitzt. Wenn die beiden rausbrechen, wäre das schon ärgerlich. Also man fängt ja schon an, die Schwachpunkte sich durchzudenken. Und wenn man dann noch im Kopf haben sollte, naja, ich hatte vor 2 Wochen einen Unfall mit einem Container. Was macht denn das Schwert jetzt eigentlich? Knirscht das anders als vorher? Dann sind das so Punkte, die auch relativ schnell dazu führen, dass man sagen muss, das lässt sich auch mental, zumindest für mich, nicht machen. Es gibt vielleicht Leute, die haben da mehr innere Härte.
Ja, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, was hast du denn gedacht?
Ja, genau.
Dass das einfach wird?
Ja, nee, ich kann das nicht rechtfertigen vor den Leuten, denen ich irgendwie so ein bisschen Rechenschaft schuldig bin. Und ich kann das vor mir selbst auch nicht rechtfertigen. Und wenn das beides übereinander geht, dann würde ich sagen, es ist ein guter Punkt zu sagen, ich muss die Schäden auf jeden Fall sinnvoll einmal checken. Und das war eigentlich der technische Hauptgrund. Die Schäden, die ich oberflächlich sehen konnte, waren schon so stark, dass ich von strukturellen Beschädigungen ausgehen muss. Und die konnte ich mit den Mitteln da nicht überprüfen.
Und ich, das wäre die Frage gewesen. Ne? Genau. Wäre das möglich gewesen, vor Ort dann irgendwas zu tun? Weil
genau.
Auch das wäre ja eine Sichtweise zu sagen, ja, da geht das Abenteuer ja dann erst los. Ja? Dann reparieren und weiter.
Genau, und das kann ich verstehen. Es gibt sicherlich auch Leute, die das so argumentieren. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Man kann ja über sowas reden, das finde ich völlig okay. Aber ich komme halt aus dem Segelbereich, wo man im Notfall auch aus dem Leistungssegelbereich, wo man solche Dinge im Zweifel mal durch ein Röntgengerät schickt, wo man Mast mal röntgt, wenn der irgendwelche Schäden bekommen hat, wo man mit irgendwelchen Ultraschall-Röntgensystemen mal guckt, was könnte da für innere Schäden sein. Und ich möchte jetzt niemanden, der sonst, ich will das jetzt nicht plakativ lapidar darstellen, aber jemanden, der sonst irgendwelche Surfboards laminiert, möchte ich dann nicht an meinem Board basteln lassen und sagen lassen, nö, jetzt passt das alles schon, sondern da möchte ich eine größere Gewissheit haben. Und ich habe mit Bootsbauern gesprochen, unter anderem auch mit dem, der die Umbauten gemacht hat, von dem Ruderboot zum Stand-Up-Paddleboard in Kiel. Beziehungsweise der hat sich von sich aus bei mir gemeldet und der ist wirklich nicht überdramatisierend. Das ist ein ziemlich lockerer, cooler Typ. Und der sagte, Micha, ich weiß, das sind völlig andere Bereiche, aber guck dir bitte auch die Umbauten an. Wenn da irgendwelche Haarrisse aufgetaucht sind, lass es mich wissen. Also dem war auch klar, die Belastungen, die auf dem Schwertkasten auftreten, die schieben sich ja durchs ganze Board durch. Also es sind ja alles, ist ja ein mit sich verbundenes System, die Spanten, die Kielsohle. Und das sorgt ja für Verwindungen im Boot. Und dass der sich von sich aus bei mir gemeldet hat, fand ich auch schon ziemlich deutlich und hat mir dann doch auch zu denken gegeben.
Du hast ja ziemlich viel Medienpräsenz gehabt, auch
das stimmt.
Im Vorfeld des Projekts und dann noch dann, als es losging, du hast ja selbst gesagt, Stern TV, dann noch Live-Schalte von unterwegs. Ich habe es auch mitbekommen. Wir haben Leute, obwohl noch gar nicht Thema war, dass wir hier mal sprechen, dann Nachrichten weitergeleitet. Guck mal, da ist ein Typ, der fährt mit dem Sub über den Atlantik. Also du warst präsent. Auch aufgrund deiner Botschaft, die du ja hast, beziehungsweise könnte man überlegen, ob es deshalb der Fall war. Ich glaube wahrscheinlich aufgrund der Verrücktheit des Projekts und die hast du natürlich gerne mitgenommen und so war das Ganze ja auch ein Stück weit angelegt, dass du damit eben Botschaften transportieren möchtest. Glaubst du, du wärst weitergefahren, wenn du diese Medienpräsenz noch nicht gehabt hättest? Ist immer ein bisschen hätte, aber warst du damit schon ganz zufrieden?
Also ja, ich war damit ganz zufrieden. Ich hatte bei dieser Reise eigentlich 3 Ziele. Einmal mein sportliches Ziel, was ich nun definitiv nicht ganz erreicht habe. Dann durchaus auch die Aufmerksamkeit. Das würde ich auch ehrlich als Ziel definieren, weil mir die Aufmerksamkeit für das Thema Meeres- und Klimaschutz einfach wichtig ist. Ich habe ja die Analogie immer hergestellt, dass ich gesagt habe, wir müssen auch weit entfernte Ziele in Angriff nehmen, mit kleinen Schritten, mit kleinen Paddelschlägen. Und das ist meine feste Überzeugung. Ich finde, wir haben schon eine gewisse Aufmerksamkeit für Meeres- und Klimathemen. Aber Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Mir fehlt noch der zweite Schritt, nämlich das ins Handeln kommen. Wir müssen was tun. Und ich sage dann auch jetzt ganz gerne, wenn irgendwelche hämischen Sprüche kommen, ach, so, wenn das mit dem Klimawandel genauso läuft, dann landen wir ja nicht so weit, kann ich nur sagen, das stimmt vielleicht. Aber A, habe ich es zumindest versucht. Ich würde sonst immer noch in Portugal am Strand stehen. Und zumindest mal Schritte in die richtige Richtung zu machen, ist auch schon mal ein Weg. Und wir wissen bei keinem Weg, auf den wir uns begeben, wie er enden wird. Das ist nun mal leider Teil unseres Systems. Wir können nicht in die Zukunft gucken. Und als drittes Ziel hatte ich ja für das Alfred-Wegener-Institut aus Bremerhaven akustische Daten aus dem Meer mitzubringen. Da hätte ich mir natürlich mehr Daten gewünscht. Aber ich habe zumindest auf dem Weg auch schon mal einige Daten sammeln können und den Kolleginnen und Kollegen vom AWI die Sachen schon mal rübergeschickt. Also ich habe Teil der Ziele erreicht, aber trotzdem war ich längst nicht froh darüber, wie es damit jetzt gelaufen ist. Also die Medienpräsenz kann man in beide Richtungen sehen. Auf der einen Seite kann man sagen, naja gut, du hattest ja schon ganz schön viel, dann hat es ja vielleicht auch gereicht. Ja, ehrlich gesagt, das ist aber eher so, dass ich glaube ich, wenn ich das Projekt jetzt nochmal, wenn ich nochmal die Zeit um 3 Jahre zurückdrehen könnte, würde ich, glaube ich, dafür sorgen, dass ich weniger Medienpräsenz vorher habe, weil es mich sehr aus meinem Trainingsrhythmus und aus den Vorbereitungen zum Teil rausgerissen hat. Ich habe zum Beispiel am Starttag, ich bin um 18 Uhr losgepaddelt und hatte um 19 Uhr mit NTV noch ein Interview, eine Live-Schalte. Das heißt, ich war noch in der Küste, war noch im Internet da auch eingebunden und habe mit denen noch einen Live-Talk gemacht. Und das war irgendwie auch ganz cool, weil ich dadurch abgelenkt war. Aber als der Talk vorbei war und ich war eine Stunde rausgepaddelt und ich hatte die Küste Portugals hinter mir, fiel ich wirklich in ein Loch. Denn eben war da noch Highlife in Tüten mit Vorbereitung und 1000 Leuten und Medien und überhaupt. Und auf einmal war ich komplett alleine auf diesem Board. Und ich habe erstmal meinen Bruder angerufen und mit dem erstmal längere Zeit telefoniert, um irgendwie da rauszukommen. Aber es ist wirklich, es hat mich im Nachhinein eher so ein bisschen in der Vorbereitung gestört, würde ich sagen. Und das ärgert mich, dass ich mich davon habe beeinflussen lassen. Aber natürlich lebt so ein Projekt auch von Medienarbeit und auch davon, dass man für die Sponsoren irgendwie Medienaufmerksamkeit generiert und natürlich für die Themen, die man transportieren möchte. Und natürlich habe ich auch immer wieder die Kommentare gelesen, na, ist ja ein Verrückter oder warum muss er sich denn da jetzt so ein Öko-Thema noch überstülpen? Macht doch einfach eine coole Aktion. Naja, ich versuche ja seit 2008, diese Themen miteinander zu verbinden und ich merke halt immer wieder, auch gerade in den Medien, aber auch auf Vorträgen in Schulen oder bei Unternehmen, dass die Leute sich halt durch diese Sportthemen mit den Themen befassen, die mir wichtig sind. Also ich bekomme immer ungefähr 50% Rückmeldung zum Sport und 50% zu dem Thema Klima- und Meeresschutz. Und das zeigt mir schon, dass das ganz gut funktioniert. Und da hätte ich gerne mehr von gehabt. Also ehrlich gesagt, dass ich jetzt wegen der hohen Medienpräsenz aufgehört habe, eher nicht. Also wenn, dann eher, weil sie mich in der Vorbereitung gestört haben. Aber da ich jetzt im Grunde genommen, ich war ja gerade in der Woche, in der ich da an den Kanaren vorbeigepaddelt bin, wirklich richtig, richtig gut im Rhythmus. Also die erste Woche war wirklich hart. Ich bin in Portugal los und hatte wirklich zu kämpfen. Mental,
womit?
Mental, aber auch körperlich. Ich neige jetzt nicht zu extremer Seekrankheit, aber bei mir ist es immer so, wenn ich für ein Boot die Verantwortung habe, dann geht's. Und wenn ich eine Crew an Bord habe, wo ich die Verantwortung abgeben kann, dann werde ich auch seekrank. Jetzt war ich alleine an Bord, dann ist das mit der Seekrankheit ziemlich ausgeschlossen. Aber was natürlich trotzdem schnell mal passiert, ist eine gewisse Appetitlosigkeit. Und ich hatte die ersten 3 Tage wirklich wenig Appetit. Und wenn man dann auch kulinarisch natürlich relativ eingeschränktes Angebot an Bord hat, und da jetzt nicht die mega leckeren Snacks.
In den ersten 2 Wochen geht es meistens noch, oder?
Ja, das stimmt, das geht auch noch. Ich hatte mich im Portugal noch ein bisschen eingedeckt. Aber trotzdem ist es so, wenn man da wenig Appetit hat, dann isst man einfach zu wenig. Und ich habe wirklich zu wenig gegessen, zu wenig getrunken. Auch einfach sehr wenig geschlafen, weil ich vor Portugal zum Teil auch sehr harte Bedingungen hatte, weil da noch Strömung aus Gibraltar rauskam. Und ich hatte eine sehr untypische Atlantikwelle. Ich hatte eine Welle, ich habe hinterher immer gesagt, die ist ungefähr so wie die Ostseewelle, kurz und steil. Nur ungefähr 4-mal so hoch gewesen. Und die obersten 1,5 Meter haben gebrochen. Also wirklich richtig, richtig unangenehm. Ich bin eine Welle runtergesurft mit 10,5 Knoten. Und das Boot ist definitiv nicht für Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Also es war einfach wirklich so, ich will nicht sagen freier Fall, aber das war wirklich hinten ganz steil angehoben und da bin ich da die Welle runtergerauscht. Und der Autopilot hat immer mal wieder gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Was durchaus eine Herausforderung ist, weil ich den Autopiloten einschalten, also das ist eine Art Pinnenpilot, wie man ihn vom Segelboot kennt. Das fährt einfach so eine Stange rein und raus. Und wenn der eingehakt ist, kann ich nicht manuell steuern. Das heißt, wenn ich eine Welle runtersurfe und der hat irgendwie Schwierigkeiten, den Kurs zu halten, dann schaltet er sich irgendwann ab, gibt aber dieses Steuer nicht frei. Also ich kann dann nicht mal eben selbst lenken, sondern er fährt dann einfach in eine absurde Richtung weiter. Und das sind so Dinge, die wirklich große Herausforderungen mit sich brachten. Ich hatte kurz vor den Kanaren ja nochmal einen durchziehenden Ausläufer von einem Hurricane. Der war vor Portugal, also weit weg, aber schickte noch ordentlich Wellen zu mir, ungefähr 8 Meter hohe Wellen. Aber das waren halt typische Atlantikwellen. Das waren dann Fahrstuhlfahren. Ich bin 8 Meter hochgefahren.
Nicht.
Genau.
Geht so runter.
Ja. Irgendwie, ich glaube, 500 Meter Abstand zwischen den Wellenbergen. Und das war wirklich easy. Und das war vor Portugal was völlig anderes. Und diese erste Woche, die hat mich wirklich geschlaucht. Und ich bin dann langsam gut in Rhythmus gekommen. Und als ich wirklich gerade, ich will nicht sagen auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit war, ist dann dieser beknackte Unfall passiert. Und ich wäre wirklich sehr, sehr gerne noch weiter gepaddelt, weil ich gerade ganz gut drin war. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen eingegroovt. Auch, ehrlich gesagt, Freunde, die mich gut kennen von außen, haben mir auch gespiegelt. Micha, die erste Woche hat man es dir angesehen, aber dann ging's. Und ja, ich glaube, da wäre noch viel möglich gewesen, auch was die Medienarbeit angeht.
Ja, die Geschichte ist ja vielleicht auch noch nicht ganz zu Ende erzählt. Ja? Also
könnte sein.
Auch da gibt es ja die Möglichkeit, das noch weiterhin als Analogie zu betrachten, ja? Mit dem Klimakampf, ja, den Kampf um ein besseres Klima, da läuft man vielleicht auch mal, fährt man auch mal irgendwo gegen, ja, und da muss man auch erstmal abbrechen und sich neu sammeln und gucken, was machen wir jetzt, ja.
Ist was dran.
Du hast das schon angedeutet auf deinem Bootboard. Da will ich auch gleich nochmal was zu fragen zu dem Boot beziehungsweise Board. Hast relativ viel Technik gehabt.
Mhm.
Was kann denn so eine Technik verhindern an Zusammenstößen? Also die sagt dir ja, wo andere Schiffe sind.
Mhm.
Ja, die zeigt auch dich an auf dem Radar anderer Schiffe. Aber welche Objekte nimmt die noch wahr und welche nicht?
Gar nichts. Also die ist wirklich rein davon abhängig, dass andere Schiffe Daten aussenden.
Okay. Ja.
Es ist kein Radar, was jetzt irgendwelche Wellen reflektieren lässt und dann die reflektierenden Wellen wieder aufnimmt. Ich habe Tiefenmesser, Echolot, aber theoretisch ist der natürlich völlig widersinnig. Der misst halt genau unter mir. Also wenn ich ein langsam ansteigendes Ufer habe und ich merke, jetzt komme ich langsam unter 10 Meter Wassertiefe, dann kann ich mal das Schwert hochnehmen. Nee, also diese schwimmenden Objekte, diese undefinierbaren oder undefinierten treibenden Objekte, diese UFOs, von denen auch die Segler sprechen, diese Undefined Floating Objects, die treffen ja auch die Segler der Vendée Globe, des Mini-Transats oder auch der Rekordversuche mit diesen Maxi-Trimaranen zum Teil. Da gibt es ja 110 Fuß Trimarane, die komplett foilend um die Erde segeln wollen in dieser Jules Verne Trophy. Die sind technisch faszinierend, diese Boote. Aber in den letzten 4 Jahren hat es meines Wissens nach keiner geschafft, überhaupt ohne größere Schäden die halbe Erde zu umrunden. Also die meisten sind schon auf dem Weg nach Kapstadt irgendwo gegengefahren mit einem Foil oder mit einem Ruderblatt oder sowas. Und ich sag's mal so, wenn die bei ihren Millionenbudgets das nicht hinbekommen, habe ich leider nicht die Möglichkeiten, auf meinem Bootensystem zu etablieren. Es gibt ein Kameramodul mit KI. Oscar nennt sich das Ganze. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben mittlerweile einen anderen Namen. Das hat Boris Herrmann zum Beispiel auch oben im Masttop. Damit kann man durchaus auch treibende Objekte erkennen. Meistens sind es ja Wale. Natürlich möchte man die vor allen Dingen aus Umweltschutzgründen tunlichst vermeiden, die Kontakte mit Walen. Und das ist wohl für die Boote auch möglich, aber die haben natürlich auch eine perfekte Perspektive. Aus einem 30, 40, 50 Meter hohen Mast habe ich einen deutlich besseren Blick nach unten als von irgendwie 1,50 Meter Höhe. Ich habe da keine Möglichkeiten, das ist einfach so. Also mein großer Vorteil ist einfach, und das habe ich ja jetzt auch wieder gemerkt, dass ich mit relativ wenig Geschwindigkeit dagegen komme.
Du könntest theoretisch ausweichen, weil du nicht so schnell bist. Ja.
Und
anders als so ein Hochseeregatta-Schiff, was einfach unfassbar schnell ist.
Und wenn ich was treffe, sind die Schäden nicht so groß. Das wollte ich gerne sagen. Also wenn ich dann mit 2, 3 Knoten gegentreibe, dann knallt es einmal. Jetzt bin ich eine Welle ein bisschen runtergesurft. Das ist halt ein Problem, was immer passiert. Ne? Bei ein bisschen mehr Wellengang werde ich halt auch mal 3, 4 Knoten schnell. Und 4 Knoten sind immerhin fast 7, 8 km/h. Wenn du mit dem Auto so mit 8 bis 10 Rest-km/h irgendwas triffst, merkst du auch, dass es doch ein härterer Schlag ist, als man denkt.
Voraussetzung ist natürlich auch, dass du was siehst. Ne? Also dafür dann noch auszuweichen oder irgendwas zu tun.
Genau.
Und nicht, dass du da in deiner Kajüte liegst.
Genau.
Und es dunkel ist.
Das ist einfach so.
Ja.
Es gehört bei solchen Touren, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen mit zum Risiko dazu. Und
ist da viel unterwegs? Also viel solche Objekte?
Leider ja. Also ich glaube, aktuellere Container, die über Bord fallen, werden getrackt. Aber es gibt relativ viele wassertreibende Container. Es ist dann im Grunde genommen immer so eine Sondersituation, dass man wirklich guckt, ist das Ganze dann lebensgefährlich oder nicht? Und da habe ich bei meinem Boot immer gesagt, das Ding ist so stabil, wenn ich irgendwo gegenfahre, dann knallt es, Da habe ich vielleicht auch Wassereinbruch im Boot. Aber es ist nicht so, dass das Boot direkt untergeht und ich in Seenot bin. Und dieser jetzige Fall bestätigt mir das ja wieder. Also es gibt bei der Vendée Globe durchaus Regattaboote, die einen Container treffen oder halt auch eine Welle treffen, wie Kevin Escoffier vor vielen Jahren mal vor Kapstadt. Da hat sich das Boot zusammengeklappt und ist echt innerhalb von 2 Minuten untergegangen. Der hat kaum die Chance gehabt, seine Rettungsinsel auszulösen und seinen Notfallsender zu starten. Und das sind halt die Risiken, mit denen man bei so einer Tour leben muss. Man muss überleben, man muss überlegen, ist es jetzt lebensgefährlich oder nicht? Und diese Situation, die ich bei diesem Boot mir abschätzen konnte, und das bestätigt der jetzige Fall, sind nie lebensgefährlich. Es ist immer unangenehm.
Warum? Weil die so sicher sind, genau. Weil die verschiedene Kammern haben und es sehr unwahrscheinlich ist, genau. Dass
ich habe 12 getrennte Kammern voneinander. Ja. Die sind alle auch wirklich so abgeschottet, dass da gar kein Wasser reinkommt. Und sobald ich irgendwo eine kleine Luftblase habe, bleibt das Boot schwimmfähig. Ich habe eine Rettungsinsel auf diesem Boot gehabt. Ich habe einen EPIRB, also so einen Notfallsender gehabt. Ich habe einen PLB, ein persönliche Location Beacon, also einen persönlichen Notfallsender gehabt. Insgesamt hatte ich 4 GPS-gestützte Möglichkeiten, um Hilfe zu rufen und weitere 4 funkgestützte Rettungssysteme. Das heißt einmal über die Seenotleitstelle Bremen. Und dann aber halt auch für Frachter und Schiffe in meinem Umfeld, dass ich da Hilfe hätte bekommen können und die mich hätten anpeilen können. Also 8 Möglichkeiten, um Hilfe zu rufen. Ich glaube, damit kann man viel ausschließen. Und vor allen Dingen, wenn man halt davon ausgeht, ich habe immer aus Spaß gesagt, und das würde ich sogar auch jetzt nach diesem Unfall unterschreiben, das sinnloseste Teil an diesem Boot ist, glaube ich, die Rettungsinsel. Denn dass dieses Boot nicht schwimmfähig ist, ist nahezu ausgeschlossen. Und es ist immer sinnvoller, am Boot zu bleiben, wo ja auch Verpflegung drin ist. Ich meine, im Zweifel hätte ich halt unter der Wasseroberfläche mir ein Fach aufmachen müssen, Tütennahrung rausholen müssen und die trocken essen müssen. Ich meine, das ist dann kulinarisch nicht schön, aber damit hätte man ja locker überleben können. Also man muss bei solchen Touren ein bisschen in andere Kategorien denken als bei einer kleinen Paddeltour. Oder es geht dann nicht mehr darum, ist das gemütlich oder ist das schön oder ist das irgendwie ein bisschen unangenehm, sondern ist es lebensgefährlicher oder nein? Und mit diesem Boot ist sehr wenig lebensgefährlich, weil es einfach selbst so stabil ist. Es ist eher so, dass ich aus Spaß irgendwann gesagt habe, wenn ich damit irgendeine Seriensegeljacht getroffen hätte, wäre ich wahrscheinlich durchgefahren. Also wirklich, ich kenne Segelboote ziemlich gut und auch gerade jetzt nach dem Unfall, ich habe mir das angeguckt, ich habe ja so ein paar Reste auch von dem Boot noch abbrechen müssen, damit ich mich dann nicht verletze. Das Ding ist unfassbar stabil gebaut und ich würde da nach wie vor sehr, sehr drauf vertrauen, wenn ich damit nach kurzer Reparatur vielleicht nochmal einen Ansatz mache.
War ursprünglich ein Ruderboot, also eins genau. Dieser Boote, mit denen Menschen unter anderem dann diese Tour machen, diese Regatta, diesen Wettkampf fahren von La Gomera ist es dann, glaube ich
auch, ne? Ja.
Einmal über den Atlantik auch rüber, war, glaube ich, ursprünglich mal nach irgendeiner Whisky-Marke benannt, diese
Talisker,
Regatta, ja? Talisker, genau. Ja, genau. Ich habe vor ein paar Monaten auch mit einem Pärchen gesprochen aus München, die sind da jetzt beim letzten Ding auch mitgefahren,
cool.
Und habe so das Boot, mit dem die dann unterwegs waren, auch gesehen. Mhm. Das sind ja wirklich Hochleistungsdinger auch, ja. Und erinnere mich, dass die da ganz schön dran zu knapsen hatten, auch das Ding überhaupt erstmal zu finanzieren. Ne? Es sind ja sauteuer, ja. Die kosten ja schnell 70, 80, 90.000 oder
ja.
Was?
Ja, was ist ich das? Hatte einen, den habe ich von den Finnen übernommen. Das ist übrigens ein ganz skurriler Typ, den müsstest du auch mal einladen, der spricht nur leider fast nur Finnisch. Aber der rudert gerade vom Kap Horn zum Kap der guten Hoffnung.
Wow.
Und weil die Strecke länger ist und er deswegen mehr Lebensmittel mitnehmen musste, hat er mir sein altes Boot verkauft. Und genau, also man kann für so ein Boot ungefähr 50.000 Euro rechnen, wenn man es gebraucht kauft. Und dann hat man die Version aus Glasfaser und nicht aus Kohlefaser. Wobei ich da auch sagen würde, und das bestätigen relativ viele, dass Kohlefaser wirklich keinen großen Unterschied macht. Es ist auch durchaus hilfreich, auf dem Atlantik in der Welle ein bisschen mehr Gewicht zu haben. Mein Boot hat ungefähr beim Start in Portugal eine halbe Tonne gewogen, mit allem drum und dran. Das Boot selbst wiegt ungefähr 200 Kilo, die Technik darin auch nochmal ungefähr 50 bis 60 Kilo und dann kommen halt die ganzen Verpflegungsdinge und das ganze Equipment. Und der Vorteil am Wasser ist halt, dass man eine halbe Tonne durchaus bewegen kann, wenn man es langsam und stetig angeht.
Selbst mit einem Paddel.
Das genau.
War ursprünglich ja konzipiert für 2
Skulls, genau.
2 Ruder. Ja. Wo ich auch mal eine Geschichte gehört habe von einem Franzosen, ich weiß gar nicht, ob das am Ende gemacht hat, der wollte sich in so einem Fass über den Atlantik treiben
Stimmt.
lassen.
Ne? Ja, die Jugend.
Ist genau. Sich dann da einsperren, also auch eine schräge Vorstellung, wirklich in ja. so einem Fass zu hocken, mehrere Wochen, ja Monate ja dann, wenn du
Wahnsinn.
Wirklich nichts machst und ja. dich nur treiben lässt.
Total.
Aber theoretisch wäre das ja denkbar, ja. auch wenn du nichts machst. Ne?
Genau, ja. also das muss man bei dieser Strecke sagen, nicht ohne Grund machen das die Ruderer, nicht ohne Grund machen das jetzt gerade ganz viele Segeljachten, es gab gerade das Mini-Transat-Rennen, es gibt viele andere Regatten um die Jahreszeit. Das ist einfach eine Strecke, die sich von Wind- und Wetterbedingungen her durchaus anbietet. Man kann davon ausgehen, dass man fast immer Rückenwind hat und Strömung auch von hinten. Ich würde sagen, bei den Einer-Ruderbooten und auch bei mir, dass schon der Anteil der natürlichen Vorkommen des Windes und der Wellen und auch der Strömung sicherlich 30-40% des Vortriebs ausmachen. Mindestens würde ich sagen, weil man natürlich auch davon ausgehen muss, dass man ja auch irgendwie 6-8 Stunden schlafen muss. Oder zumindest 4-5 Stunden. Ich bin nicht oft auf 6 Stunden gekommen, glaube ich. Und in der Zeit rudert oder paddelt man halt gar nicht. Das heißt, das sind schon mal 6 Stunden, die definitiv nur auf Kosten der Natur und ihrer Kräfte gehen. Und in der anderen Zeit ist es auch so, dass man mit Kochen und anderen Themen ja auch beschäftigt ist zum Teil. Also ich bin, glaube ich, effektiv auf 12-14, manchmal 16 Stunden paddeln am Tag gekommen. Und auch da in der Zeit schiebt einen der Wind und die Wellen ja voran. Also ich bin ja innerhalb von knapp 12-13 Tagen 1200 Kilometer gepaddelt. Das sind relativ schnell überschlagen 100 Kilometer am Tag. Das habe ich auf dem Rhein auch mal geschafft, aber der Rhein hat auch gute Strömung. Auf einem stehenden Revier paddle ich normalerweise so 60-70 Kilometer am Tag. Ich paddle mit einem normalen Tourenboard und ein bisschen Gepäck dabei immer ziemlich genau 5-5,5 km/h. Das habe ich in den letzten ja. Jahren ziemlich gut mal so raus. Baldover, du wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Genau, das ist ein Tempo, auch. Da kann man immer gut mit rechnen.
Ja.
Und dass ich das jetzt auf dem Atlantik auch locker mal so gehalten habe, hätte ich nicht gedacht. Das Boot ist ja nun doch ein bisschen anders. Aber wie gesagt, Topspeed waren 10,5 Knoten. Auf meinem Live-Tracker zwischen zwei Tracking-Punkten waren es, glaube ich, 8,2. Das ist einfach, ich hatte vom Start in Portugal bis zur Fuerteventura nur Rückenwind. Ich hätte auch weiter Rückenwind gehabt. Ich habe die Tage danach natürlich das Wetter genau beobachtet. Ich wäre fantastisch schnell vorangekommen. Ich habe mich echt grün und blau geärgert. Aber naja, hätte, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch heute immer wieder nochmal zwischendurch so an dir nagt, oder? Also wäre komisch, wenn nicht, wenn du das so gleich abhaken könntest.
Ja, also witzigerweise habe ich es die ersten Tage ganz gut abhaken können, glaube ich. Also gerade als ich noch auf Fuerte saß, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, na gut, komm, es ist halt so. Kannst du jetzt nicht ändern. Vielleicht auch ein bisschen Selbstschutz, vielleicht auch so ein bisschen das innere Aufatmen, weil natürlich auch viele Härten von einem abfallen. Also ich konnte auf einmal duschen und ich konnte auf einmal auch wieder gerade auf dem Steg stehen. Also ist ja auch ein positiver Punkt, der auf einmal dazukommt. Ich muss jetzt da nicht irgendwie 2 Monate auf diesem Boot hängen. Also das ist, glaube ich, und das überwiegt im ersten Moment ganz kurz, das Aufatmen. Ich bin hier wieder in Sicherheit auf dem Hafen, im Hafen und so weiter. Und dann kommt aber relativ schnell das Gefühl, oh, verdammte Axt, wo wärst du jetzt? Ich habe die letzten Tage immer wieder gerechnet. Ich wäre jetzt ungefähr auf der Hälfte. Jetzt wäre ich langsam schon weiter Richtung Südamerika. Wenn es weiter gut gelaufen wäre, jetzt fahren gerade diese Segler beim Mini-Transat-Rennen ins Ziel in Guadeloupe. Da wäre ich auch ungefähr jetzt bald schon. Ich wäre auch schon fast da. Ich hatte immer so gedacht, Ende November, Anfang Dezember komme ich ungefähr an. Und ich glaube, wenn diese Phase vorbei ist, ich würde sagen so Mitte Dezember, atme ich wahrscheinlich innerlich so ein bisschen auf und es fühlt sich auch ganz komisch an, jetzt hier durch Deutschland zu tingeln und das Gefühl zu haben, eigentlich wäre ich gar nicht hier.
Hm.
Also das beschäftigt mich täglich und wurmt mich auch täglich, ehrlich gesagt.
Ja.
Ist gar nicht so ganz einfach, das so abzusagen.
Jetzt haben wir richtig Deutsch erstmal über das Scheitern gesprochen,
oh ja.
Dann viel über Technik.
Stimmt.
Jetzt lass uns doch mal versuchen, noch über das zu sprechen, was auch an besonderen Momenten da war, an
ja.
schönen Momenten. Gab es die nach dieser ersten Woche, in der alles noch, erstmal reinkommen, auch mühsam, hast du gesagt, war. Aber dann hast du beschrieben, warst du in der Phase, wo es besser lief, wo du auch vielleicht so ein bisschen freier warst. Hattest du da Momente auf See, wo du wirklich gedacht hast, boah, geil.
Leider deutlich weniger, als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin auf Norderney aufgewachsen und ich habe eine große Begeisterung fürs Meer. Ich sehe auch immer die Gefahren. Ich habe auch einen großen Respekt vor dem Meer. Das, glaube ich, kommt als Wattenmeerbewohner durchaus auch zusammen. Aber ich kann dem Meer ganz, ganz viel Schönes abgewinnen. Und Ich habe aber auch festgestellt, und das ist eine ganz interessante Einschätzung, die ich vorher so nicht hatte, dass man viele Momente vor allen Dingen dann genießen kann, wenn man sich entspannt in Sicherheit begibt und von da aus so einer kleinen Perspektive von einem Strand aus zum Beispiel den Sonnenuntergang über Meer sich anguckt. Wenn man vom Strand den Sonnenuntergang über Meer sich anguckt, denkt man sich, oh, wenn ich jetzt da draußen auf dem Atlantik wäre und dem Sonnenuntergang entgegenpaddeln könnte, das wäre schon cool. Und dann ist man da draußen und denkt sich, scheiße, ist das gefährlich hier. Ich
bin auf einem 6 Meter kleinen Boot. Strand wäre nicht schlecht. Ne?
Strand wäre jetzt ganz cool. Dann könnte ich zumindest aus einer sicheren Position dahin gucken. Also das habe ich, bin ich ehrlich, unterschätzt. Und da sagen auch viele, ja, das war doch klar, ist doch auch gefährlich und überhaupt. Ja, das kann ich verstehen. Aber auch da kann ich nur sagen, es ist ja trotzdem eine ganz andere Art, wie man sich solchen Empfindungen hingibt. Und mir ist total klar gewesen, auch vorher, dass natürlich mit so einer Tour Gefahren und auch ein Unsicherheitsgefühl zusammenkommen. Und trotzdem ist es halt so, dass es ganz, ganz viele Dinge am und auf dem Meer gibt, die ich wirklich liebe. Ich liebe die den Abwechslungsreichtum. Ich liebe auch die Härte zum Teil, den Geruch. Die Ruhe, diese komplette Dunkelheit nachts. Ich hatte witzigerweise die erste Woche nicht einmal Mond. Irgendwann kam da so ein ganz dünner Streifen. Aber ich habe immer vorher gesagt, auf dem Meer nachts kann man relativ viel sehen, wenn man sich daran gewöhnt hat. Meistens ist das ja auch so, aber der Mond hilft dann schon deutlich. Und ich hatte nicht ein bisschen die ersten 3 Nächte. Also es gibt tatsächlich viele Dinge, die ich am Meer sehr schätze, wo ich aber auch gemerkt habe, die schätze ich auch, wenn ich sie selbst dosieren kann. Wenn ich also sagen kann, okay, ich überführe jetzt gerade eine Segeljacht, das dauert hier noch ungefähr eine Woche, dann bin ich aber auch wieder an Land. Und das Gefühl zu haben, ich paddle auf den Atlantik raus auf einem 6 Meter kleinen Boot alleine und potenziell ist jeder Fehler, den ich mache, lebensgefährlich, das ist halt eine andere Geschichte. Und
zumindest die Romantik ist dann
weg. Genau, ne? Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die Romantik ist weg und ein Sonnenuntergang heißt halt auch, okay, danach kommt 8 Stunden Dunkelheit und das kann ziemlich eklig werden. Und ein Sonnenaufgang heißt halt auch, okay, jetzt kommt die Sonne wieder, das wird ein ziemlich heißer Tag und ich muss wieder Sonnencreme rausholen und ich muss mich hier vor der Sonne schützen und so weiter. Und es ist halt nicht wie am Strand, ach, guck mal, die Sonne ist weg, jetzt gehen wir gemütlich ins Hotelzimmer und nehmen vorher vielleicht noch einen kleinen Drink. Also das sind unterschiedliche Art und Weisen. Es ist eigentlich eine andere Perspektive auf den gleichen Moment. Aber unter diesem Eindruck, dieses auch gerade so in den ersten Tagen doch gewissen Unsicherheitsgefühls, dass ich da alleine auf dem Boot bin, kann man solche Situationen dann zum Teil nicht so genießen, wie man sie genießen könnte. Ich hatte zum Teil Besuche von Delfinen, die waren wirklich schön. Auch da schwingt dann aber schnell mit, oh, da kommt eine Schule von 25 Delfinen auf mich zugeschossen, die sind gerade in einem Jagdmodus. Das sind große Säugetiere. Wenn die auf dich zugeschossen kommen, ist es auf einmal auch nicht mehr so, als wenn man bei Instagram ein Video sieht, wie der auf der Bugwelle von Malizia einen Delfin schwimmt. Also muss man einfach mal ehrlich sagen, es sind einfach 2 Paar Schuhe, ob man selbst in dieser Situation ist. Und wenn ich es filme, und das bei Insta reinstelle, schreiben mir ganz viele, oh super, Delfine, hast du es gut? Ist auch so, ich finde Delfine auch super. Es ist aber ein anderes Szenario und es hängt halt auch oft von Nebenaspekten. Ich bin am 2. Morgen während meiner Tour aufgewacht, hatte Seenebel um mich herum. Und ich war mitten in der Nähe von einem Verkehrstrennungsgebiet, also einer Schnellstraße für große Frachter. Und ich wusste, ich muss da durch und die sind hier irgendwo. Und ich habe die Schiffsdiesel gehört, aber ich habe nichts gesehen. Und dann kam halt diese 25-köpfige Delfinschule auf mich zu. Und das ist so ein Szenario, das ist halt nicht besonders romantisch und gemütlich und schön, sondern man ist sowieso schon angespannt, man hört irgendwelche Schiffe, muss grob einordnen, aus welcher Richtung kommt das Geräusch, wartet eigentlich jeden Moment darauf, dass sich auf einmal ein großer Bug an der Seite aus dem Nebel schält und man da hektisch lospaddeln muss. Und dann kommen 25 Delfine im Jagdmodus. Das ist dann halt nicht so, oh, wie schön und wie romantisch, sondern das ist dann einfach nur hektisch. Und das, glaube ich, vergisst man relativ schnell. Und ich habe es tatsächlich ein bisschen anders eingeschätzt, bin ich ganz ehrlich. In der 2. Woche wurde auch das besser. Da habe ich Besuch von einem kleinen Vogel bekommen, kurz vor den Kanaren. Der hat sich bei mir ausgeruht. Ich habe ihm ein paar trockene Haferflocken hingestellt und ein bisschen Süßwasser. Und ich habe gerade Abend gegessen. Der war total zutraulich und ist da auf mein Boot hin und her gelaufen. Echt eine süße Situation. Und vor Fuerte hatte ich auch noch mal eine Gruppe von Delfinen, die auch im Jagen waren. Aber zum einen waren sie deutlich kleiner. Und zum anderen war es da halt so, dass ich blauen Himmel hatte, es war tagsüber, es war eine ruhige See, es war alles entspannt. Und ich war auch schon ein bisschen eingegroovt. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied gewesen. Deswegen waren es weniger schöne Situationen, als ich dachte. Es war total spannend, mich auch selbst so zu beobachten in diesen Situationen.
Deswegen ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Schön im Sinne von romantisch nicht, aber was waren wertvollen Situationen dabei? Also was hast du gelernt, was hast du mitgenommen?
Total wertvoll war für mich definitiv auch, überhaupt die Tour gemacht zu haben. Denn viele sagen, ja, jetzt bist du gescheitert. Ja, so sehe ich es halt nicht. Ich hatte vorhin von den verschiedenen Zielen gesprochen. Teilweise konnte ich sie ja sogar schon mehr oder weniger erreichen mit der Medienpräsenz. Und auch sportlich habe ich viele Ziele erreicht oder zumindest was die Erfahrung angeht, die ich machen wollte. Denn ich bin immer offen und ehrlich, ich mache solche Touren auch, weil ich Bock auf Abenteuer habe oder auf spannende Momente oder auch mich selbst in besonderen Situationen zu erleben. Und ich bin ja in Portugal losgepaddelt, nicht mit dem Gedanken, ich paddel jetzt in 12 Tagen auf die Kanaren, sondern ich bin losgepaddelt und ich wusste ja auch gar nicht, ob ich an den Kanaren vorbeikomme. Es hätte ja auch sein können, dass ich direkt viel weiter Richtung Westen paddle. Und mein Gedanke war nur, ich sehe jetzt 3 Monate keinen Mensch. Und dieses Gefühl, da alleine rauszupaddeln, mit diesem Ziel vor Augen, das ist einfach echt krass und echt beeindruckend und wird mich, glaube ich, mein Leben lang begleiten. Das ist wirklich was sehr Besonderes, ein totales Gefühl von Autarkie, auch von Einsamkeit irgendwo, aber das zum Teil sogar eher in einem positiven Sinne. Also ich habe wirklich das auch sehr genossen, da mit mir alleine zu sein. Aber, und wie gesagt, das ist eine Erfahrung, die ich so gemacht habe und die hätte ich auch nie gemacht, wenn ich gesagt hätte, ich mache eine kürzere Strecke. Die kommt halt nur zustande, weil ich mir vorgenommen habe, darüber zu paddeln und dass es jetzt so nicht geworden ist. Na, ich habe vorher auch immer gesagt, ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich darüber komme, ungefähr bei 50%. Und jetzt sind halt die anderen 50% eingetreten. Das ist jetzt auch nicht so mega überraschend. Bei so einer Tour muss einfach viel zusammenlaufen. Aber das sind so Erfahrungen, die mir halt keiner mehr nimmt. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, diese Tour gemacht zu haben und freue mich riesig darüber, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Ich hätte mir gerne ein anderes Ende gewünscht, klar. Aber das ist, glaube ich, irgendwie auch selbstverständlich.
Jetzt habe ich eingangs gesagt, lass uns mal schauen, ob wir auch dahin kommen, irgendwas rauszudestillieren, was vielleicht wertvoll ist dann auch für diejenigen, die hier zuhören, für deren Alltag, diejenigen, die sagen, nee, da muss ich jetzt nicht mit dem Stand-Up-Paddleboard über den Atlantik. Was können die denn möglicherweise mitnehmen aus dieser deiner Geschichte?
Also erstmal die Bestätigung, dass es vielleicht echt nicht unbedingt sein muss mit dem Sub über den Atlantik. Nein, aber ich glaube, tatsächlich kann man mitnehmen, zum einen, dass man, es ist immer so ein total hohler Schnack, aber dass man schon auch, wenn man sich Ziele vornimmt, daran arbeiten kann und an der Verwirklichung irgendwie auch arbeiten kann. Denn auch wenn ich das endgültige Ziel, drüber gepaddelt zu sein, jetzt noch nicht erreicht habe, das ist ja eine Sache, aber ich habe dann ein Projekt irgendwie auf die Beine gestellt.
Es war alles bereit,
logistisch. Dafür, ja. Ich bin losgepaddelt, ich habe das doch nun durchaus vernünftig organisiert. Das erfüllt mich auch schon mit einem gewissen Stolz. Also man kann auch einfach größere Projekte angehen und gucken, dass man die mit viel Energie vorantreibt und irgendwann kann es dann auch tatsächlich irgendwie losgehen. Ich glaube, wovon wir alle ein bisschen mehr haben können, ist ein bisschen Demut, dass man sich ein bisschen zurücknimmt. Und was, glaube ich, wichtig ist, dass wir auch vielleicht häufiger so ein bisschen ein Gefühl für uns selbst entwickeln. Ich glaube, viele sind im Alltag von so vielen Dingen eingebunden, von so viel Stress, von so vielen äußeren Faktoren, dass man oft gar nicht mehr so richtig zur Besinnung kommt, um sich zu fragen, was möchte ich eigentlich? Und was ich mir schon vorher angewöhnt habe, was ich manchmal ganz hilfreich finde, ich möchte gar nicht dazu aufrufen, so eine total egozentrische Perspektive einzunehmen, aber sich durchaus mal hin und wieder zu fragen, vielleicht einmal die Woche, was sind denn die Dinge, die mir diese Woche persönlich jetzt am wichtigsten wären? Geht es mir wirklich darum, unbedingt dieses Konzept jetzt schnell fertig zu machen? Oder ist das eigentlich ein Ziel, was mein Chef hat und was ich natürlich auch gerne mittragen möchte, weil es mein Job ist? Aber sich ruhig auch mal zu fragen, was möchte ich diese Woche eigentlich für mich erreichen? Und ich glaube, da mal so ein bisschen auf sich selbst zurückzufallen und wieder ein Gespür für sich selbst zu bekommen und auch diese Empfindung mit sich selbst auszumachen, das ist wirklich hilfreich. Und da helfen mir im Alltag auch immer Spaziergänge oder kurze SUP-Ausflüge in der Natur. Ich finde, die Natur ist da sowieso der angenehmste Teil und ich sehe mich auch gerne als Teil der Natur und nicht als Gegner der Natur, wie es doch ja mittlerweile hier und da vorkommt. Also von daher würde ich sagen, ist das ein großer Punkt, den man, glaube ich, für sich mitnehmen sollte, ein bisschen mehr auf sich selbst zu hören und sich selbst überhaupt auch erstmal die Zeit zu geben, mit sich selbst ins Gespräch zu kommen.
Also bildlich quasi diesen letzten Call mit Stern-TV dann hinter sich haben, einmal alles ausmachen, auch das Handy aus und dann da alleine sein, da draußen auf dem Meer. Das geht natürlich auch im Alltag, wenn wir es denn aktiv irgendwie herbeiführen.
Ja, genau. Wir müssen es halt aktiv herbeiführen, definitiv, weil es anders nicht geht, glaube ich. Ja.
Du bist ja jemand, so schätze ich dich zumindest ein, hast es jetzt teilweise auch so gesagt, der dann gerne in dieser Einsamkeit aber ja auch was macht. Mhm. Ne? Also in dem Fall paddeln, nach vorne kommen. Könnt ihr auch sagen, ich gehe jetzt, weiß nicht, irgendwo in ein Kloster, ja, um zu mir zu kommen, und mache einfach gar nichts. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil mir geht es ähnlich, dass ich gerne dann aktiv bin. Mhm. Manchmal führt das aber auch doch dann dazu, dass man wieder bei dem ist, was man da macht, dass man Paddelschläge zählt, dass man guckt, ah, wie weit bin ich jetzt schon gekommen, wenn ich jetzt so weiter paddel, wo bin ich dann um die und die Zeit? Ja? Weil es dann doch wieder
warst
sehr...
Warst du mit an Bord bei mir? Oder wie kommst du darauf?
Ich kenn's aus anderen Situationen. Ne? Dann denkst du, jetzt habe ich, also vorher, wenn du aufbrichst, denkst du, boah, habe ich viel Zeit, um nachzudenken, auch immer über dies und das und alles und die großen Fragen. Und dann bin ich unterwegs und denk so, fuck it, ich habe jetzt, ist doch egal, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt das. Das führt natürlich dazu, dass man dann in dem Moment auch irgendwie ist. Manchmal aber auch sehr wieder beim Zählen, beim Distanzen und Zahlen.
Da kriegst du einen neuralgischen Punkt, würde ich sagen. Das ist tatsächlich wirklich ein Thema. Und ich merke das auch, dass ich die Ungeduld, die ich an Land habe, sogar mit aufs Wasser nehme. Und wenn ich merke, ich paddle hier zwar und eben habe ich mit der gleichen Kraft irgendwie 3,5 Knoten geschafft und jetzt sind es nur 3,2 oder 2,9, dann nervt es mich. Weil ich denke, dann wird die Tour noch länger und keine Ahnung. Also ich finde mich da völlig wieder. Und der Spruch, den ich gerade meinte, von wegen, warst du mit an Bord, der ist exakt so gemeint. Also es sind die Äußerungen, die du sagtest, man zählt Paddelschläge, man guckt mit der Geschwindigkeit, wie weit kommt man. Das sind Sachen, die ich leider genauso mache. Und es sind dann trotzdem natürlich auf so einer Tour, bei so einer Länge und Distanz dann schon immer mal Momente dabei, wo man sich mal die Zeit nimmt, über andere Dinge nachzudenken. Ich denke ja tatsächlich sehr, sehr viel auch darüber nach, wie können wir Menschen für mehr Klimaschutz begeistern und auch wirklich was zu verändern. Und ich achte da gar nicht auf die Leute, die politisch auf einem ganz anderen Spektrum sind. Um die geht's mir gar nicht. Mir geht's mehr um die Leute, die relativ dicht an uns so dran sind und trotzdem viele kleine Schritte noch nicht machen, obwohl die einfach zu machen wären. Also das gilt für mich ja auch. Es gibt ja auch Dinge, die ich in meinem Alltag gerne verändern möchte und ich irgendwie trotzdem den Arsch nicht hochkriege. Aber ich sehe halt auch andere Leute, die den Arsch noch weniger hochkriegen und wo ich mir dann denke, das kann doch nicht sein. Ihr habt Kinder, wir müssen gemeinsam irgendwie für deren Zukunft arbeiten und gucken, dass es hier besser wird oder nicht ganz so schlimm wird, wie erwartet. Und wie könnte man die motivieren? Wie kann man die begeistern? Wie kann man die mitreißen? Das sind Themen, die ich mir dann durchaus auch durch den Kopf gehen lasse. Aber ich kann deinen Punkt schon sehen. Also da muss man aufpassen, dass man dann nicht weiter, immer wieder weiterkommen möchte und auch da wieder nur irgendwelche Ziele verfolgt. Und das ist gar nicht so ganz einfach. Vielleicht müsste ich doch auch
mal. Das wäre vielleicht dann nach 2-3 Wochen der Fall gewesen. Ja. Ich glaube, dass es irgendwann so einen Punkt gibt, dass du anfangs noch das sehr mitnimmst, ja, weil du ja auch aufgeregt bist, nervös, ja, weiß, wie funktioniert das überhaupt? Wie komme ich überhaupt voran an so einem Tag? Ja, und wenn ich das morgen jetzt wieder schaffe und dann schaffe ich das überhaupt 3 Tage hintereinander und so, da bist du noch sehr drin. Ich kann mir vorstellen, dass das dann irgendwann nachgelassen hätte.
Ja.
Wirst du dann möglicherweise nochmal rausfinden. Irgendwann.
Könnte
passieren. Kann das sein? Also ist das eine Option, dass du sagst, ich mach's nochmal oder ist das Ding jetzt abgehakt?
Das ist eine gute Frage. Und ich würde sie ungern komplett beantworten jetzt schon, weil ich dann das Gefühl hätte, ich hätte mich festgelegt. Aber auf der einen Seite kannst du es vielleicht auch nachvollziehen, man braucht eine gewisse Blauäugigkeit für solche Touren. Das klingt immer total unprofessionell.
Ich habe ganz oft schon nachher gedacht, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht.
Ich glaube, jeder, der mal ein Haus saniert hat oder vielleicht auch viele Leute mit Kindern, könnte ich gerade sagen, kennen das auch. Es gibt durchaus Dinge, wo man sich denkt, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich damit nie angefangen. Und auch, obwohl einem vorher 10 Leute gesagt haben, sanier niemals ein altes Haus. Ich habe das selbst auch durchgemacht, also ich bin trotzdem jetzt froh, das Haus saniert zu haben. Aber es ist ähnlich auch mit so einem Projekt. Also wenn man vorher schon weiß, was da alles auf einen zukommt, fällt es nicht unbedingt leichter. Und das ist leider jetzt natürlich der Punkt. Auf der einen Seite kann ich mir nicht vorstellen, jetzt von Portugal aus nochmal loszupaddeln. Ich würde, wenn, dann von den Kanaren aus lospaddeln, weil ich mir wirklich motivationsmäßig nicht vorstellen kann, die Strecke, die ich schon gepaddelt habe, nochmal zu paddeln. Abgesehen davon ist sie auch mit dem Schiffsverkehr wirklich heikel. Ich hatte wirklich zum Teil Nächte mit 5, 6 Schiffen und das war wirklich, wirklich anstrengend. Und der zweite Punkt ist, dass es natürlich trotzdem innerlich irgendwo mich anpiekt und ich jetzt mit so einem losen Ende in meinem Leben nur ungern lebe. Ich habe sonst viele Projekte, die ich mir vorgenommen habe, irgendwie auch mal gut durchgezogen. Und es ist nicht meine Art, irgendwie sowas so halb stehen zu lassen. Also Es ist aber natürlich auch mal eine Frage, wie viel Zeit hat man, wie viel Energie kann man da reinstecken? Ich habe tatsächlich zwei, drei andere Projekte jetzt vor, die ich vorher schon anleiern musste, mit denen ich jetzt gerade erstmal beschäftigt bin. Ich kann ja aber auch frühestens im nächsten Herbst nochmal starten. Das ist tatsächlich jahreszeitenabhängig. Ich glaube nicht, dass ich 2026 rüber paddeln werde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es 27 oder 28 nochmal sein könnte. Meine gesamten Partner haben alle schon signalisiert, dass sie auf jeden Fall gerne wieder mit dabei wären. Und das freut mich riesig. Und ja, ich muss es abwarten. Ich möchte es nicht entscheiden, weil ich mich
da. Ja, musst du ja überhaupt nicht. Vielleicht hast du sogar eine Chance, auch auf der Ebene nochmal zu wachsen und sagen, ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der sowas offen stehen lässt. Aber vielleicht kannst du auch das mit reinnehmen in deinen Erfahrungsschatz.
Auch sagen,
das lasse ich jetzt mal zu.
Ja, ist tatsächlich auch bedenkenswert zumindest, dass man jetzt sagt, na, ich habe es versucht, ich habe da auch einen großen Schritt gemacht in die Richtung und ich habe auch viele Erfahrungen schon gesammelt, die ich sammeln wollte. Und das ist gut, das reicht jetzt für mich. Das kann auch tatsächlich
gut sein. Ich darf das auch so stehen lassen. Ich muss das nicht zu Ende bringen. Da haben die Leute mich auch lieb.
Ja, stimmt. Ja, und ich mich selber. Ja, ist ein witziger Punkt. Aber komischerweise bist du da, glaube ich, auch der Erste, der auf die Idee kommt und mit dem ich da so drüber spreche, weil das wirklich eine untypische Eigenschaft, glaube ich, gerade für den Deutschen ist. Aber ist durchaus überdenkenswert. Ja.
Lassen wir das mal so stehen. Jetzt hast du gerade von neuen Projekten gesprochen. Sind die schon so spruchreif, dass du sie hier ins Mikrofon geben kannst?
Also wir haben ja im Jahr 2024 eine Dokumentation auf Island gedreht. Der Film heißt Time to Act. Und wir haben eigentlich einen Film auf Island drehen wollen, wo es um die kognitive Dissonanz geht. Also um diesen Zwiespalt zwischen dem, dass wir wissen alle, wir müssten mehr im Leben verändern. Wir schaffen es aber im Alltag nicht. Wir wollen mehr Fahrrad fahren, aber nehmen dann doch wieder das Auto. Wir wollen auf die Avocado verzichten, aber haben dann doch Bock drauf und kaufen sie doch. Und haben dann aber auf Island gemerkt, dass das ein bisschen zu verkopft ist und dass eigentlich momentan gerade in diesem Thema Klima und Meeresschutz vor allen Dingen der Mut ein Thema ist. Wir brauchen als Gemeinschaft den Mut, da Schritte zu gehen. Und auch wenn oben aus der globalen politischen Oberinstanz gerade nicht die passenden Zeichen dafür kommen, müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft umso mehr daran arbeiten. Und da deutet sich gerade so ein bisschen an, dass wir im nächsten Jahr einen zweiten Teil daraus machen können, wo es auch darum geht, Menschen zu treffen, die Schritte vorangehen, wo es auch darum geht, Punkte zu zeigen, wo es dringend notwendig wäre, was zu verändern. Aber wo wir auch wieder mit Menschen in Gespräch kommen, mit interessanten Gesprächspartnerinnen und Partnern, die mit gutem Beispiel vorangehen und spannende Ansätze haben. Denn für mich hat André Magnusson, der isländische Buchautor von dem Buch Wasser und Zeit, der eigentlich die Inspirationsquelle unseres Filmes war, der hat einen ganz spannenden Satz gesagt. Und er hat hat das damals zu Kasseler Jugendlichen gesagt. Er war irgendwie in Kassel, ist oft in Deutschland und hatte mit denen irgendwie ein Gespräch. Und als sie ihn fragten, wie denn ihr Leben aussehen könnte, sagte er, naja, ihr habt einen ganz großen Vorteil, ihr habt quasi den Sinn des Lebens schon gefunden, denn wir müssen jede Branche auf Nachhaltigkeit trimmen. Wenn du also in die Architektur gehen möchtest, ist es eine Frage, wie wir bauen, wie wir leben, wie wir heizen. Wenn du in die Modeindustrie gehen möchtest, dann mach das, denn auch da müssen wir Nachhaltigkeit verankern. Also er hat das auf den Punkt gebracht, indem er sagte, Jedes Berufsfeld hat das Potenzial, einen nachhaltigen Beitrag zu leisten und das Potenzial dazu, halt die Welt damit auch zu verändern. Und ich glaube, dass wir da wieder schöne Beispiele sammeln können. Und mich hat das zumindest selbst sehr, sehr motiviert, mit solchen Menschen zu sprechen. Und wir werden jetzt, glaube ich, in eine ganz andere Region reisen. Auch da achten wir wieder darauf, wie bei Island, dass wir möglichst wenig Emissionen mit unserer eigenen Reise verursachen. Und schauen dann, dass wir da wieder eine schöne Dokumentation hinbekommen, die hoffentlich auch wieder in verschiedenen Kinos läuft. Parallel läuft natürlich auch der Film Time to Act. Da arbeiten wir gerade an einer kleinen Kinotour für nächstes Jahr. Ich bin ja parallel dazu auch noch dabei, verschiedene Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit zu beraten. Unter anderem zum Beispiel das Geomar in Kiel. Mit denen arbeite ich gerade an einer Nachhaltigkeitsstrategie. Was ganz spannend ist, weil man denkt immer bei der Wissenschaft, wäre das so ein Selbstgänger. Aber natürlich fahren auch da Forschungsschiffe raus. Es werden auch da Büroräume geheizt und Kühlräume für irgendwelche Proben genutzt. Und das macht mir immer sehr großen Spaß, da in verschiedene Branchen reinzugucken und damit mit Sinn und Verstand an solche Themen ranzugehen. Denn bei all diesen Projekten ist es mir immer ganz wichtig, dass ich nicht irgendwie unnötig Zeit für irgendwas investiere, was gar nichts vorantreibt. Also ich sag mal, da jetzt irgendein Strategiepapier zu entwerfen, wo nachher alle sagen, oh, toll, hat wieder irgendeine Agentur irgendeinen Kram geschrieben und wir sollen jetzt irgendwie einmal drüber lesen, das bringt ja nichts. Also entweder möchte ich Leute mitreißen und Spaß oder Motivation vermitteln, das irgendwas zu verändern, oder ich lasse es gleich und kümmere mich um andere Projekte. Und genau, da gibt es viele, viele Ansätze und ich glaube, da kommen spannende Monate auf mich zu. Ich glaube, da kommen leider auch spannende Monate insgesamt auf uns zu. Da ändert sich ja noch vieles und es gibt viel zu tun, aber...
Packen wir es an.
Genau.
Wer hat das doch gesagt? Es gibt
viel zu tun, packen wir es an.
Ja, ich meine, das ist so ein geflügeltes Wort.
Ja, ich würde auch sagen.
Ja, für einen Fußballer wäre das so zu logisch. Also da müsste irgendwie so ein Bruch...
Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Ja, genau.
Lass uns zumindest den Sand nicht in den Kopf stecken.
Ja, genau. Ist nicht alles Holz, was glänzt. So ist es halt, ja.
Ich werde das beobachten, was du so treibst, und wenn es da was Spannendes Neues gibt, dann erfahren die Hörerinnen und Hörer natürlich davon.
Ja.
Wir packen auch nochmal Infos zu dir in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, ja, um da nochmal ein bisschen weiter einzutauchen. Dein Instagram-Account, Website und so weiter. Diesen Newsletter, den können diejenigen, die es noch nicht getan haben, abonnieren unter christophförster.com/frei-raus. Und ich danke dir, dass du hier warst, dass wir gequatscht haben.
Ich danke dir. Ich habe ja nun ganz sehr viel erzählt, aber...
Das ist der Sinn bei diesem Podcast, ja, dass ich die Fragen stelle.
Vielen Dank.
Und der Gegenüber, die Gegenüber erzählen darf. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Ja, du hast das gehört. Michael ist nicht nur Abenteurer, sondern setzt sich auch sehr, sehr leidenschaftlich ein, vor allem für den Klimaschutz. Wenn du mehr über Michael erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, die Website seines Projekts Zero Emissions zu besuchen. Zero Emissions, alles zusammengeschrieben, .eu. Unter Zero Emissions findest du ihn unter anderem auch bei Instagram. Da heißt sein Account genauso zeroemissions.eu, wie die Domain dieser Website lautet. Michael Walter kannst du auch einfach googeln, wirst du eine Menge finden über ihn. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und wir hören uns nächste Woche wieder zur neuen Folge frei raus. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.